Einen schönen guten Tag, hallo.
Ja, guten Tag.
Juril Janscha, der Premierminister der Republik Moldau, spricht hinsichtlich des Assoziierungsabkommens von einem Neubeginn für Moldau. Ist das Illusion oder Realität?
Naja, solche Verträge müssen ja auch in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Und wenn das wirkliche Neubeginne werden sollen, dann ist das vor allen Dingen eine Frage der Praxis. Das muss ich herausstellen. Aber gemessen an der politischen Kultur dieses Raums, von der wir reden, wäre ein ernsthaft durchgeführtes Assoziierungsabkommen tatsächlich ein Neubeginn, ja.
Sie waren ja vor kurzem selbst dort in Moldawien, und zwar genau genommen in der Region Gagausien. Welchen Eindruck haben Sie dort bekommen?
Also, wenn gesagt wird, dass die Republik Moldova das ärmste Land Europas ist, dann steht auch wirklich was dahinter. Diese Armut kann man nämlich sehen. Und die ist zum Beispiel auch im Vergleich zum westlichen Nachbarn Rumänien inzwischen doch so deutlich, dass man den Eindruck hat, man ist in eine andere Zone gekommen. Und das hängt natürlich alles mit dieser sehr unglücklich verlaufenden post-sowjetischen Geschichte der Republik Moldau zusammen. Und was wir heute haben, ist ein zerrissenes Land, was letztlich nicht über den inneren Zusammenhalt verfügt, den es vielleicht haben sollte. Also wenn ich jetzt von der Region Gagausien spreche, wir haben uns dort Ende Mai mit dem Führer des gagausischen autonomen Gebiets, der trägt den Titel Bashkan, das ist sowas wie ein Präsident, ja, oder Vorsitzender dieser autonomen Region getroffen, der heißt Michail Formosal. Und Formosal hat im Gespräch schon deutlich gemacht, dass eigentlich seine Loyalität gegenüber Moldawien als Gesamtstaat denkbar gering ist. Und dass auch heftige Schritte der Republik Moldova in Richtung EU von seiner Seite damit beantwortet werden könnten, dass sich das Gebiet mit Transnistrien zusammenschließt und versucht, sich von Moldova zu lösen.
Bei einer Konferenz mit EU-Vertretern sprach ja Juril Janscha davon, dass der Eintritt in die EU die Lebensbedingungen der Bürger Moldaus verbessern würde. Was erhofft er sich von diesem Abkommen?
Es sind natürlich die Zugänge zu den Märkten. Vor allen Dingen ist hier das kritische Exportgut der moldawische Wein. Und dann ist es natürlich auch der Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt. Das allerdings ist in diesem Assoziierungsabkommen noch nicht drin. Und da muss man auch sagen, dass die russische Seite hier zum jetzigen Zeitpunkt mehr zu bieten hat, weil dort ja schon die Moldawier auch ganz legal unterwegs sind auf dem russischen Arbeitsmarkt. Und was die Weine angeht, sieht es momentan so aus, dass die Republik Moldau ja ihre Weine dann auch auf den europäischen Markt bringen darf. Der Bashkan, Michail Formosal, ist der Meinung, dass die ökonomischen Probleme Moldawiens nicht lösen wird, weil Moldawien nicht konkurrenzfähig sei, was diesen Weinmarkt angeht, zumindest gegenüber den europäischen Produzenten nicht, sehr wohl aber konkurrenzfähig auf dem russischen Markt. Und hier haben wir ja die Politik von der russischen Seite, dass Schritte der Republik Moldova in Richtung Europa mit Importbeschränkungen nach Russland beantwortet werden. Es gibt also diese ökonomischen Strafen, die meistens mit Verbraucherschutzargumenten verteidigt werden, hinter denen aber doch mit großer Wahrscheinlichkeit politische Motive stecken. Und diejenigen Regionen, die sich an Moskau orientieren, haben diese Probleme mit dem Weinexport nach Russland eben nicht. Also die Gagausen beliefern den russischen Markt vollkommen frei und ohne Einschränkungen.
Und das Gas in Moldawien kommt ja auch aus Russland. Also man kann schon sagen, dass die Abhängigkeit Moldawiens von Putins wirtschaftlicher Unterstützung immer noch sehr hoch ist, ne?
Richtig, so ist es. Und ich meine, es wäre natürlich sowieso viel glücklicher, wenn man überhaupt nicht in die Lage versetzt wäre, diese Gebiete wirtschaftlich von Russland zu trennen. Das wäre das Normale. Ja? Und das eigentliche Problem ist, dass wir in dieser Entweder-Oder-Situation überhaupt stehen. Ich glaube, dass für diese Region, das gilt für die Ukraine genauso wie für Moldawien, eine Modernisierung der Institutionen durch die EU durchaus wünschenswert ist und dass das auch dem entspricht, was viele Bürger in dieser Region wollen. Das aber auf der anderen Seite bei der Wirtschaft das Wichtigste ist, dass sie überhaupt läuft. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Gebiete, sagen wir mal, von Europa nicht gebraucht werden wirtschaftlich. Also wir kommen auch gut ohne die zurecht. Die brauchen unbedingt jemanden, der der dortigen Wirtschaft auf die Beine hilft. Und das kann natürlich Russland genauso gut sein wie die EU. Allerdings gibt es, und ich meine, das ist mehr von der russischen Seite, diese Ausschließlichkeit, also diese Verbindung, die wirtschaftliche Frage mit der politischen Frage äußerst eng zu verknüpfen und zu sagen, ihr könnt nur mit uns handeln, wenn ihr auch politisch in unserem Lager seid. Und daher ist überhaupt erst die Frage entstanden, ob Moldova auf dem westeuropäischen Markt reüssieren kann.
Sie haben gerade eben gesagt, die EU braucht eigentlich Moldawien nicht. Andersrum ist der Fall. Nun hat Herr Van Rompuy heute gesagt, es ist ein großer Tag für Europa. Ist das in diesem Zusammenhang dann als Provokation in Richtung Moskau zu bewerten?
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, dass diese altgedienten Funktionäre Europas eben bestimmte Floskeln auch sagen an bestimmten Tagen. Und dazu gehört natürlich auch, dass der Abschluss eines Assoziierungsabkommens mit einem neuen potenziellen Mitglied der EU natürlich ein Meilenstein ist. Und da versucht man einen rhetorischen Ausdruck. Eine Provokation an Russland ist es vielleicht in dem Sinne, dass es sozusagen für das heutige Russland, so wie es jetzt dasteht, problematisch ist. Aber die Frage ist, ob das, was die russische Führung heute als russische Interessen deklariert, wirklich die russischen Interessen per se sind. Oder ob man diese nicht auch ganz anders verstehen kann. Man darf ja nicht vergessen, es gab in Russland noch in den 1990er Jahren, aber es gibt sie noch heute, immer noch Anhänger eines westlichen Modernisierungsweges für das eigene Land. Und immer noch ist, auch aus meiner Sicht, ist durchaus möglich, dass Russland diesen Weg geht. Es ist nur eine Frage des Willens. Und wie gesagt, wenn sich die Länder an der russischen Peripherie verwestlichen, dann erinnert es eigentlich diesen großen russischen Koloss an etwas, was es sich selbst einmal vorgenommen hat, aber wovon es mittlerweile abgekommen ist. Ich will damit nur sagen, russische Interessen können je nach Zeit sehr unterschiedlich definiert werden. Und diese russischen Interessen können gleichzeitig zutiefst westliche Interessen sein. Also es muss nicht sein, dass das immer auseinandergeht.
Sie haben bereits erwähnt, die abtrünnige prorussische Region Transnistrien ist auch die Region, die ja am bekanntesten hierzulande ist aufgrund dieser Situation. Welche Rolle spielt sie?
Transnistrien spielt eigentlich die Rolle eines Puffers, wenn man so will, beziehungsweise einer russischen Geisel, könnte man etwas provokativ dazu sagen. Wobei es nicht so ist, dass sich Moskau nicht darum gekümmert hätte, auch den Status von Transnistrien zu regeln, beziehungsweise sich dort auch konstruktiv einzubringen. Es hat diese Momente gegeben. Es gab 2006 einen diplomatischen Versuch seitens Moskaus, über eine Initiative die Integrität des moldawischen Gesamtstaats wiederherzustellen, indem man das eben föderalisiert und in Transnistrien hier bestimmte eigene Rechte zugesteht. Aber darauf ist damals die moldawische Regierung nicht aufgesprungen und so ist der Status dieses Gebiets immer noch zweifelhaft. Aber letztlich kann man sagen, dass die Tatsache, dass russische Truppen in Transnistrien stehen, natürlich auch bedeutet, dass die Republik Moldau, wenn sie einen kräftigen Schritt in Richtung Westen geht, immer Gefahr läuft, dieses Gebiet dauerhaft zu verlieren, beziehungsweise die Perspektive zu verlieren, dieses Gebiet wieder zu einem integralen Bestandteil des eigenen Territoriums zu machen.
Sie haben schon gesagt, also dieses EU-Assoziierungsabkommen mit Moldawien ist nicht ohne Bedeutung. Nun ist es aber auch so, nur weil die EU ein Assoziierungsabkommen mit Moldawien schließt, heißt es ja noch lange nicht, dass eine EU-Mitgliedschaft wahrscheinlicher wird. Wie ist das einzuordnen? Also papiertiger ist es nicht. Wo steckt das denn etwa?
Sehen Sie, Moldawien ist kein großes Land. Und man hat auch schon andere Länder aufgenommen, die, sagen wir mal, nicht reif dafür waren. Ja, man hat auch Bulgarien aufgenommen. Und nun ist Bulgarien in der Europäischen Union und es gibt viele Probleme, über die man kaum spricht, obwohl sie immer noch da sind. Und trotzdem leidet die Europäische Union als Ganzes nicht besonders daran. Das kann natürlich mit Moldawien auch sein. Es ist zumindest für die EU, wenn wir mal absehen von einer möglichen russischen Reaktion, ein vertretbares Risiko, so ein Land aufzunehmen. Das ist bei der Ukraine schon anders und das liegt vor allen Dingen an deren Größe. Genau das Gleiche gilt für die Türkei. Von daher denke ich mir, dass die Aufnahme Moldawiens in die EU vor allen Dingen davon abhängen wird, ob sich die EU und Moskau in dieser Frage verständigen wollen und können. Ja? Wenn Moskau das Signal sendet, dass es das unter Umständen akzeptiert, dann wird Moldawien irgendwann aufgenommen, da bin ich ganz sicher.
Das ist die Einschätzung von Klaus Buchenauer, er ist Professor am Lehrstuhl für Südosteuropa-Studien an der Universität Regensburg. Zum Assoziierungsabkommen der EU mit Moldawien heute geschlossen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.